Jo, Namaste, willkommen zum zweiten Tag. Ja, wenn jemand von euch Fragen hat, jederzeit, zu jedem Thema. Meistens ist es sehr, aber bei mir beim Satsang ist es so, es kann wirklich alles gefragt werden. Jedes Lebensthema oder ich mache keinen Unterschied zwischen Spiritualität oder Profan. Es ist für mich alles dasselbe. Darf alles da sein. Und ihr dürft auch, das hat gestern niemand genutzt, den Sessel. Er weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich sitze weit genug weg. Aber wie ihr möchtet. Ja? 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 Ja?
Also, ich habe gedacht, die Frage ist nicht angebracht. Aber die ganze Nacht und heute früh, die so laut geworden, ich kann einfach nicht, ich muss dich fragen. Das ist tatsächlich so eine persönliche Sache und ich dachte, das ist irgendwie vielleicht psychologisch oder so. So, und ich hole ein bisschen mal weit raus. Also ich, mit diesem Erwachungsprozess kommen ja verschiedene Themen hoch und ich empfinde das als sehr intensiv. Ich habe einfach für mich so Techniken auch gelernt, Schamanen und dieser Erforschungsprozess und wie kann ich dann denn unterstützen, wenn irgendwelche Themen sich zeigen. Und das funktioniert irgendwie sehr gut, also mit so ein bisschen Aufstellen zu Hause, reingehen in diese Energie, die spüren, da bleiben. So. Jetzt seit anderthalb Jahren habe ich ein Thema, die löst sich so nicht auf. Die ist einfach präsent und ich habe das Gefühl, dass ich da festgenagelt bin. So ein Schwert, so durch mich durch. Ich zappele da, ich spüre das mit diesem Metall, spüre die Kälte, spüre den Schmerz, aber verändert sich in meinem Leben nicht so. Ich brauche ganz viele Taschentücher, glaube ich. So in diesem Erwachungsprozess immer mehr hat sich gezeigt, dass was ich bin, was ich will praktisch, wie ich sein will, welche Wege ich gehen will. Und dann habe ich endlich mal auch ausgesprochen, also übergegangen bin in die Richtung, wo ich auch mit meinem Sohn klar gesprochen habe. Und das fühlte sich richtig an. Also da war wirklich so ein Sumpf in unserer Beziehung entstanden, wo er dann auch in Richtung gegangen mit Kippen und Alkohol trinken, geht nicht aus dem Haus und sowas. Und ich hatte immer so viel Verständnis und hatte auch Angst vor meine Ängste, unglaublich. Also ich kam da nicht weiter, psychologisch alles Mögliche da gemacht, aber so ein großes, bei mir so ein großer Thema, wo ich dann halt in so selbst versickt bin. Und dann kam es dann dieses frische Luft, wo ich dann, ach ja, da ist das. Und dann, ja, habe ich mit dem gesprochen, habe gesagt, mache ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr. Du musst mal da raus, ich kann dir nicht helfen. So, ich bin hier raus. Er fühlte sich unglaublich verletzt und im Stich gelassen. Ist gegangen und hat mich in Liebe Kontakt abgerufen. Diesen Schmerz, ab und zu mal geht es mir so, ich habe die so aufgestellt und so alles Mögliche gemacht, weißt du, ich spüre diesen Schmerz, ich spüre ihn erweitert und spüre ihn erweitert und trotzdem sehe ich keine Chance für mich, frei zu leben, ohne dass er mit mir beginnt, wieder Kontakt zu haben. Verstehst du? Also ich kann kaum atmen. Und zwar seit 1,5 Jahren. Also sexuelle Beziehung zu meinem Mann geht gar nicht. Also das ist einfach, ich spüre keine Nähe zu meinem Mann auch. Und ich habe das Gefühl, dass ich zappele an so einem Haken und fühle mich da so ohnmächtig, so ausgeliefert, so. Ich weiß gar nicht, was ich da noch spüren soll. Soll ich weiter so zappeln? Und ich habe das Gefühl, dass mein Lebensgeist mich verlässt. Ich weiß nicht, ist das möglich überhaupt? Ich meine, ich will meinen Sohn seinen Weg, er hat Recht, seinen Weg zu gehen und sich da erforschen und gehen. Aber ich finde meinen Platz da nicht. Ich finde meine Luft nicht, meine Welt, mein Dasein. Ich versuche da zu finden, zu leben, also einfach. So, meinen Weg zu gehen. Und doch komme ich immer wieder, werde ich immer wieder zurückgeschleudert auf diesen Haken hingewiesen. Ich zapple da einfach. Egal was ich mache, was ich spüre, was ich so. Ich bleibe da einfach zappeln. Was kannst du dazu sagen? Aber was konkret? Ja. Ja, der ist kein 11 oder 14, also das. Ja.
Was würdest du tun, wenn du völlig frei wärst, wenn nichts Konsequenzen hätte und du einfach tun könntest, was du wirklich willst?
Zu ihm gehen und ihn umarmen. Einfach immer umarmen.
Hast du es schon probiert?
Der ist so kategorisch gegangen, so radikal, so.
ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Und ich akzeptiere seine, ja, ich akzeptiere das.
Akzeptierst du es wirklich?
Ich weiß nicht, was, ja, aber was bedeutet das akzeptieren? Ja, wie meinst du das?
Du hast das Wort. Akzeptanz heißt, dass es jetzt so ist. Das heißt dann, dass wirklich dann so ist. Im Prinzip, auch wenn er sagt, er will nie mehr, alle Gedanken, die wir haben an die Zukunft oder Vergangenheit, auch die geschehen im Jetzt, nur im Jetzt. Es gibt nur das Jetzt. Auch das geschieht im Jetzt. Wenn er das sagt, ist das ein emotionaler Ausdruck im Jetzt. Das ist so ähnlich, als würdest du, wenn du in der Erziehung Kinder erziehst und du sagst, du darfst nie mehr Fernsehen. Ne? Das ist ja nicht echt. Das ist ja ein emotionaler Ausdruck. Und natürlich zieht er das wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang durch, das kann schon sein, aber es muss nicht so sein, dass das ewig so ist. Aber jetzt ist es so. Es ist das, was jetzt ist. Und Akzeptanz heißt, es dann jetzt zu akzeptieren. Das ist seine Entscheidung, ob die jetzt richtig oder falsch ist, um das geht es gar nicht. Für dich geht es nur darum, du bist du, er ist er, auch wenn wir alle eins sind. Ja, und wenn das jetzt so sein Wunsch ist, dann soll es so sein, aber das gibt dir auch die Freiheit, trotzdem auf dich zu sehen, also was du für dich dann machen kannst. Weil meine Frage, was würdest du tun, wenn du völlig frei wärst, hat sich vor allem darauf bezogen, dass du gesagt hast, du erlaubst dir nicht, du selbst zu sein oder deine eigene Freiheit zu leben, solange du das mit dem Sohn nicht geklärt hast oder das wieder gut ist sozusagen. Das war so die Botschaft, die du da geschickt hast, dass du dir das nicht erlaubst. Und du hast aber keinen Einfluss, was er macht. Und wenn du wirklich das, was er macht, voll akzeptierst, Akzeptanz heißt in dem Fall, bei dem anderen nichts mehr verändern wollen. Auch sein Wille ist dann heilig, sozusagen. Egal, ob er richtig oder falsch ist. Und auch wenn du was anderes willst. Im Prinzip ist das auch ein Teil des Loslassungsprozesses bei Kindern, durch so eine Phase zu gehen. Das ist nicht immer so, aber sehr oft ist es so, das loszulassen.
Ich weiß nicht, wie das geht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe das nicht.
Die Liebe zu ihm ist ja da. Die nimmt ja auch niemand. Die musst du nicht loslassen. Nee. Die ist auch nicht abhängig davon, ob er da ist oder nicht. Oder dich sehen möchte oder nicht. Die Liebe kannst du trotzdem haben. Und dir, ja, die ist ja da.
Ja. Das verstehe ich. Ja. Ja, die kann mir keiner.
Genau.
Auch ich nicht, das ist einfach.
Ja. Die bleibt doch. Mhm. Wahrscheinlich.
Ja.
Die kannst du spüren in dir.
Ja.
Du bist von nichts abhängig.
Ja. Das spüre ich. Was ist denn das Leiden, was ich spüre? Was ist denn diese Quälerei? Was quält mich dann so sehr?
Ja, was es nicht so ist, wie es du dir gern vorgestellt hast, wahrscheinlich. dass er dieser Wunschgedanke, wie es sein sollte, dass du auch begegnen möchtest, dass du die Liebe auch ausdrücken möchtest. Ja. Das ist das, was du jetzt tun kannst, das ist der Schmerz.
Ja. Aber ich kann doch die Liebe zum Ausdruck trotzdem bringen. Also wenn ich liebe, dann ist die Liebe im Ausdruck.
Muss gar nicht. Es reicht, sie zu spüren, wahrzunehmen.
Genau. Und das ist dann schon, sagen wir so, der Ausdruck.
Ja, genau. Du könntest sogar, wenn du das brauchst, nur so Idee, Briefe schreiben, die du nicht abschickst. Auch das wäre möglich. Dann kann man Ausdruck.
Eine dritte Frage. Und wenn das für immer so bleibt?
Ich glaube es nicht. Und erzählen wir es uns. Das ist alles Spekulation. Was jetzt ist, ist jetzt. Und der Situation ändert sich meist erst dann, vor allem so eine Situation, wenn man es vollkommen akzeptiert. Vollkommen damit sein kann, als ob es für ewig so bleibt. Und den Schmerz, der genau aus dem entsteht, spüren.
Ich habe das Gefühl, dass mein System, dass in mir ist so eine Mutter. Ja, deswegen frage ich, ich würde so gerne, es gibt so eine Mutter und sie akzeptiert, also ich glaube, sie wird nie akzeptieren, so, dass das so wird. Also wenn ich in diese Akzeptanz dann so reingehe, von dieser Mutter. Ich war einmal da unten bei ihr. Sie hat mir verboten zu leben, ohne dass das geklärt ist. Also ohne dass mein Sohn zu mir wiederkommt.
Deine Mutter?
Also die Mutter, die in mir.
Ja, ja, okay. Das kann ich nachvollziehen.
Das ist sehr stark, dieser Identifikation. Mutter? Ich habe mich selbst erschrocken. In einer Meditation war ich dann so, dann und dann plötzlich stand ich dann da so in dieser Wand und da steht sie, ne? Oder sie ist, das war so, eine, so ein Wesen. Ne? So. Und hat gesagt, nö, also das geht gar nicht.
Ist es wirklich die Mutter oder ist sie ja der Sohn, der dir verbietet, so zu leben, in dir?
Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht.
Schlechte Gewissen oder was?
Sehr viel. Ja. Sehr viel. Sehr viel. Also, da war eine Gestalt. Also, ich kann nicht sagen, dass das... Das kann sein. Vielleicht das war das.
Nochmal die Frage. Wenn du dir das nicht verbieten würdest, egal welcher Teil in dir, das verbietet.
Okay.
Wie wäre das dann? Was würdest du dann tun?
Ja, dann würde ich nach Indien gehen, Erleuchtung suchen. Dann wäre ich frei. Dann wäre ich frei. Dann bin ich frei.
Genau.
Mich hält nichts mehr. Also an meinem Leben. Also das Leben, das hat sich alles erledigt. Das ist alles, da hält, da ist alles schon abgearbeitet. Das ist alles erledigt. Nur dieser halt Haken, an dem ich tappe da dann so. Das ist das, was mich nicht frei lässt. Dann bin ich frei. Dann kann ich auch gehen und es mir alles egal, ob ich schlafe, was ich esse, ob ich überlebe. Das ist alles egal. Das alles ist erledigt. Aber dieser Thema ist.
Ja, klar.
So.
Wenn du in diese Freiheit, könntest du da diese Liebe mitnehmen? Die Liebe, die prinzipiell da ist für deine Sohn?
Ja, klar. Ich würde sogar so, also so eine, so ein ich sehe meinen Sohn auch in andere Essenz. Und diese Essenz, sie ist mit mir im Reinen.
Oh.
Sie ist mit mir aus ganz anderer Welt, ganz anderer Ebene da ist. Da verstehen wir uns super, das ist klar. Er macht, was er will. Wir haben dann schon immer sehr auf einer bestimmten Ebene, sagen wir so, sehr gut verstanden. Ne? Na, da ist ganz viel, also, keine Ahnung, ganz viel Energie, dieser Mordor, dieser Sumpf, das liegt, keine Ahnung von wo, ist ja auch egal, vermutlich aus anderen systemisch oder andere Leben, keine Ahnung, das ist alles auf diese Beziehung draufgeworfen, so hier halt, ne, will vielleicht auch mal, keine Ahnung, was das will, ist ja auch egal, aber es gibt dann so dieser Kanal, wo wir uns, wo das fließt einfach.
Kann es sein, dass aus diesem Kanal heraus eigentlich das, was im Außen geschehen ist, dieses, ich breche jetzt den Kontakt zu dir, ja, dass du dadurch eigentlich freigesetzt wurde von ihm?
Es kann sein, dass er sich versucht, von mir zu befreien. Es gibt ja eine Ebene von mir.
Aber auch, wenn er das tut, und das soll er ja, soll sich ja befreien, er soll sein Leben leben. Auf der anderen Seite ist aber auch für dich, siehst du da, dass du ja dadurch ja auch Freiheit gewonnen hast.
Ja.
Die du dir jetzt nur mehr nehmen brauchst oder dir nur mehr erlauben brauchst.
Ich glaube, ich habe Angst, was ist, wenn das nie so ist? Was ist, wenn er doch im Stich von mir gelassen wird? Na, so, das sind viele Ängste, ne? Ängste, Angst, das falsch zu verstehen. Was ist, wenn das nicht so.
Ja, wie sollte es anders sein? Eigentlich ist es fast offensichtlich.
Stimmt, das könnte auch einfach für uns beide einer. Weil auf dieser Ebene kann man das nicht klären. Das geht gar nicht. Da ist so viel Dreck, da ist so viel Energie, die Ruhe, so. Da können wir das gar nicht klären. Das geht nicht. Das geht nur auf dieser Ebene. Und auf dieser Ebene vielleicht geht es nur der Ausweg dann. Halt jeder. Ich glaube, ich hätte gerne ihm in die Augen geschaut und hätte gedacht, ist alles in Ordnung? Und wenn er sagt, alles in Ordnung ist, dann, ich glaube, der ist viel Angst, dass er das nicht schafft. Ich habe Angst, dass er das nicht schafft. Vertraue nicht. Also ich, da ist viel. Und dann habe ich nur Stich gelassen. Alleine. Ich hatte schon so ein Erlebnis mit meinem ersten Mann, mit Ex-Mann. Der war drogenabhängig und ich bin dann mit Kindern gegangen. Und da entstand ganz dieses Gefühl, ich habe ihn im Stich gelassen, egal wie unlogisch das ist. Das spielt keine Rolle.
Ich verstehe dieses Gefühl.
Das hat mich so auf einer Ebene so geschmerzt, diesen Mensch. Und so eine unglaublich schwere Situation. Das hat mich auf einer Ebene unglaublich geschmerzt. Ich glaube, ich habe Angst, dass er das nicht schafft. Dieses System, das ist so stark, diese ganze Energie, die Dunkel, das, was da drin so ist, das ist so stark. Und wenn er das nicht schafft, was wird dann aus mir? Egoistisch, ne?
Egoistisch. Ich sehe da wenig Egoismus.
Er liegt mir am Herzen. Das ist nicht so wie jeder andere Mensch. Dieser Mensch ist mit mir auf eine besondere Art verbunden. Wenn er es nicht schafft. Ach Gott. Dann brauche ich im nächsten Leben vielleicht beginne ich von vorne.
Ich weiß nicht, wie ich in diesem Leben dann das schaffen soll, wenn er es das nicht schafft.
Du brauchst nicht schaffen. Das ist seins. Er muss das schaffen. Oder auch nicht. Das ist jetzt sein Leben.
Also, ich bin jetzt wieder auf die Ebene als Mutter und,
ja.
Und das sagt ja, wie denn, wenn es nicht schafft, wie denn, das geht doch gar nicht.
Ja, aber das, was soll er schaffen? Das ist ja in deiner Vorstellung, was du richtig findest, wie ein Leben sein soll oder wie, was er schaffen soll. Er hat vielleicht ganz andere Vorstellungen darüber, wie, was für ihn schaffen heißt. Oder auch andere Prioritäten, was er überhaupt schaffen möchte. Es ist jetzt sein Leben, seine Verantwortung, sein Leben. Mit 26. Noch dazu, wo er ja der ist, der dann ja, gegangen ist, ja, der ist von dir gegangen worden, ne? Eine Zeit lang.
Gegangen worden.
Also du hast ihn rausgeschmissen, war das so?
Nein, er, ja, mehr oder weniger, ja. Er wollte wieder zu uns, wieder hier, ne? Ich habe gesagt, nein, du musst deine Idee.
Ach so, er war schon weg
und wollte. Er war weg und wollte wieder zurück, und wieder nie Wischiwaschi, ich weiß nicht, und sonst noch hier, kein Job und sonst noch hier.
Aber aus seiner Seele heraus dann zu sagen, ich breche den Kontakt ab, das ist ja auch so etwas, ich will jetzt mein Leben leben. Ich will jetzt mein Leben leben und ich möchte dafür die Verantwortung haben. Und ich möchte auch für meine Fehler allein verantwortlich sein. Ich möchte meine Fehler machen dürfen. Ich möchte auch quasi die Erlaubnis haben, es nicht zu schaffen.
Okay. Ist stark, eine Herausforderung. Für mich ist das eine Herausforderung.
Ja. Und das ist nicht deine Verantwortung, angenommen, du lebst jetzt dein Leben, wie auch immer du wirklich möchtest. Ob er dann irgendwas schafft oder nicht schafft, das ist nicht mehr deine Verantwortung. Und genau das will er ja sogar. Und es kann sein, dass gerade wenn du dir diese Erlaubnis gibst, dein Leben zu leben, also aus meiner Sicht, könnte es ja so sein, dass er genau dann erst zurückkommt.
Also ich spüre jetzt, dass die Energie fließt dann. Also so ein starker, anders als ich gedacht habe, was ich dann mir vorgestellt habe. Also. Ich glaube, ich habe auch so eine bestimmte Vorstellung, wie mein Leben auch aussehen soll, falls er so was macht, was ich dann mache und so. Vorstellung von meinem Leben, wie es laufen soll. Was gut, was schlecht. Wie ich leben soll. Und natürlich so, in meiner Vorstellung, so wie das, ne, das geht nicht. Mhm. Aber wenn ich das loslasse, die Vorstellung, dann ist das sehr, sehr kraftvoll. So ein
dem würde ich folgen.
Nicht wissen.
Also, ja, absolut. Genau, meine Vorstellung.
Ja. Da kann ich mir gar nichts vorstellen. Gott so. Sei Dank. Diese Vorstellungen, die machen mich wahnsinnig. Mhm. Was wäre, wenn das und das und das? Ach Gott, das ist ja.
die sind da immer davor gestellt, ne? Die sind dann richtig davor gestellt.
Ja.
Vors Leben.
Also Hofer-Bilder, also. Wenn das, dann das, wenn das, dann das. Und wenn du, dann das. Und hier habe ich keine Verstanden. Und dann merke ich, dass das so war. Gut. Ist okay. So ist das okay.
Ich habe mir abgeschaut damals den Titel von Frag Anzi und Frag T. Aber da kommt jemand Frag jetzt. Ja. Mit Anzi bin ich befreundet. Und also, okay.
Und in der Kindheit war das komplett unterdrückt, auch danach. Und ich habe früher eigentlich alles in mich hineingenommen. Und eben nicht rausgelassen, sondern im Körper abgelagert. Und jetzt ist es so, dass ich irgendwie so aufgrund von Techniken, Schütteln und Zittern, mir irgendwie so diese angestaute Wut oder Wut als solches bewusst wird, dass die auch in mir ist und dass das letztendlich ein Gefühl ist, dass wenn ich das nicht auslebe, es unterdrückte Energie ist und und dass ich einen großen Sinn darin sehe, die Wut zu zeigen und ich auch spüre so, dass ich mutig oder mehr so Richtung hingehe, den Mut aufzubringen, mich zu zeigen. Und es gibt etwas in mir, so dieses cholerische, also ich sag mal so eine ausagierte Wut. Das durfte für mich früher, also es war in meiner Vorstellung nicht tragbar, nicht haltbar. Ich habe das total verurteilt. Und jetzt ist es so, dass ich diese Wut auch manchmal, oder wollen wir so sagen, dass ich dann, und ich hatte zum Beispiel in Gesprächen über eine gesprochene Signalnachricht, wo ich quasi erst einmal so meine Wut beschrieben habe, dass ich halt wütend bin, und dann hat auf einmal die Wut mich übernommen. Also ich war dann identifiziert mit der Wut, und dann habe ich die Wut halt so ausagiert. Und meine Frage wäre jetzt erstmal so die, weil ich ja anscheinend Stand jetzt noch nicht so in der Lage bin, das irgendwie so abgeklärt auszudrücken. Und da ist ja auch etwas noch in mir, was noch geschont werden möchte. Und so interessant, wenn ich so erzähle, dann gebe ich mir irgendwie so ein bisschen die Antworten selbst. Die Frage ist halt die, okay, wie weit darf ich die auch mal ausagieren? Ich spüre auch so, ich habe so eine Wut manchmal in mir, und also ich habe das ja auch Signal aufgenommen, und da kriege ich wirklich Angst. So. Und inwiefern kann man angemessen auch unangemessen Wut ausdrücken? So.
Signal meinst du, das ist sehr genau. Dürfen ist ja was total Relatives. Aus meiner Sicht ist es so, es ist schon so, dass gerade die Wut die Energie ist, die am meisten in unserer Gesellschaft halt einerseits aus guten Gründen, andererseits aus übertriebenen Gründen unterdrückt ist, weil wenn sie frei fließt, ist sie nicht Wut. Wut wird sie erst, wenn diese Kraft, die in uns ist, die sich beim Solarplexus hauptsächlich zeigt, also das sind die Chakras, diese Kraft, die ist ja die Kraft, die ist eine irrsinnig kreative Kraft, die etwas umsetzen kann und die einem zu Durchsetzungsvermögen verhilft, oder auch vor allem dazu da ist, Nein und Stopp zu sagen. Ja, das ist so die erste Aufgabe, die man da hat, diese Kraft zur Verfügung zu haben, No zu sagen zu etwas. Dann nehme ich gerne dieses englische No, weil es intensiver ist als dieses Nein. Da ist schon diese Energie dabei, die kann man da im Ausdruck mit haben. Und wenn man nicht zu lang wartet, wenn man zu lang wartet, in dem Ausdruck Stopp zu warten, mit sich was machen lässt oder etwas erträgt, dann staut sich da diese Energie auf, und umso mehr ist es aufstaut, umso explosiver und destruktiver kommt sie dann zum Ausdruck. Ja, auch zerstörerisch. Und es ist der Grund wiederum, warum sie in der Gesellschaft verbrannt ist, weil es die meisten viel zu lange warten, sie in den Ausdruck zu bringen, und dadurch sich dann entweder selbst zerstörerisch auch, wenn sie nicht ausgedrückt wird, ist es selbst zerstörerisch, wirkt sich das auf den Organismus aus, in Krankheiten etc. Oder eben in Ausdruck zu bringen. Und in Ausdruck bringen, da gibt es ja viel, kannst ja viel daran, was an katharsisch und therapeutischer Arbeit möglich ist, gleiche Körperarbeit, oder bei Osho war die dynamische dabei, das rauszuschreien, da brauche ich nicht gleich das Gegenüber. Ja, also vor allem dann, wenn sie sich aufgestaut hat, als es schon in einer Art und Weise ausgedrückt werden würde, wie es unangebracht wäre, ja, dann wäre es dann angebracht, das für sich allein zu machen. Also irgendwo in den Wald schreien gehen, ins Auto setzen und die Fenster zu und schreien, oder man kann sogar unter Wasser schreien. Also es gibt da Möglichkeiten, oder ausagieren, wirklich körperlich ausagieren, mit einem Polster wirklich das Außensystem rausbringen, das was zu viel schon gab. Ja. Angebracht ist für mich dann, wenn es im Moment geschieht. Wenn es im Moment im direkten, in der Interaktion geschieht, möglichst früh, dann darf man ruhig auch einmal mit Kraft sprechen, also auch Energie reinsprechen. Unangebracht wäre aus meiner Sicht, aber das ist halt meine persönliche Wertung und das deckt sich eigentlich mit der gesellschaftlichen, wenn es körperlich werden würde. Das wäre dann, das heißt, die Grenze des anderen, vor allem auf körperliche Art und Weise, das wäre absolut unangebracht. Also das wäre auch unangebracht. Das wäre dann einfach wieder Verneinung. Ja, also wenn es körperlich werden würde. Aber ansonsten, das rauszulassen, wenn man irgendwas stört, kann man schon. Das ist dann die Verantwortung eines anderen, da auf sich zu gucken, weil es kann auch verletzend sein, wenn man Wut rauslässt, oder jemand da anfängt, vielleicht sogar zu beschimpfen, dann ist es natürlich die Verantwortung des anderen, sich zu schützen, abzuwenden, wie auch immer. Wobei da gibt es extrem viel möglich. Ich möchte ja kurz erzählen, um das, man nennt das, ihr alle einen Eindruck habt, was eigentlich Wut auch ist, das ist auch nur Energie. Ja, das ist, die Energie ist genauso Kundalini, die halt über diese Art, die kraftvoll, meist mehr vom Ego, könnte man sagen, aber Ego ist da nicht negativ, nein, es ist einfach das Ich, als ich bin, was ich hier verteidige. Also Shiva hat auch das Recht, Shakti, und Shakti, wir sind alle Shiva und Shakti. Ja. Männer sind zur Hälfte Shakti und zur Hälfte Shiva und umgekehrt genauso. Und die Aufgabe Shivas ist, kraftvoll Stopp zu sagen, wenn es zu einem Übergriff kommt oder irgend sowas. Ja, und quasi diese Körperlichkeit zu schützen, diesen Organismus. Also dazu ist diese Energie da und es ist auch gleichzeitig der reine Wille, der ist ebenfalls da, ja, etwas umzusetzen. Das ist, auch, das ist keine negative Energie, das ist die Kraft, die in uns ist, einer Idee zur Verwirklichung zu verhelfen, sozusagen. Das ist alles das. Und ich habe einmal erfahren, wo jemand auf mich wütend war, ganz krass, und in der Öffentlichkeit sogar, in einem Kaffeehaus in Indien, auch wieder mal so, es war sogar dasselbe Kaffeehaus, ein Jahr davor, das mit mir passiert ist, und mich richtig, so richtig losgeschimpft hat, richtig kraftvoll. Und ich habe gewusst, ja, das ist auch ein gefährlicher Typ, ich wusste, er ist auch mit Messer herumgerannt und so. Aber ich wollte trotzdem dagegen gehen, ne? Das kann man sich ja nicht fallen lassen, dass einer da in der Öffentlichkeit, der da angeht und man regt sich nicht oder so, ja, so. Könnte man, ja, so das alte Glaube, alter Glaubenssatz, ich muss mich wehren. Und da habe ich dann, als mein sogenannter, damals habe ich ihn Meister genannt, also der, der auch dabei war, wie meine Erfahrung da geschehen ist, der ist neben mir gesessen und hat nur durch, das ist, wir haben wortlos kommuniziert, bedeutet, nee, ich soll das reinlassen, das heißt beim Herz reinlassen. War einer, der hat mich richtig gepfeffert. Und ich habe einfach so das Herz geöffnet und diese Energie reinlassen. Und es hat nach reiner Glückseligkeit geschmeckt. Also das war einfach Energie. Der hat sich ausgebaut, der hat seine Katharsis gehabt, der hat 10 Minuten, 15 Minuten herumgeschrieben. Und ist immer weniger geworden, weniger diese Energie. Ich habe richtig zusehen können, wie langsam die Luft rausgeht. Aus diesem Luftstall los und so weiter. Und das hat super geschmeckt. Also das, die Energie ist trotzdem nur reine Energie. Ja, wenn man die Wertung wegnimmt, wenn man den Worten gar nicht zuhört, was da für Worte fallen, der hätte als Telefonbuch rezitieren können mit der gleichen Energie. Das wäre egal gewesen. Das war diese Energie und es war einfach nur reine Energie. Und er hatte die Gelegenheit, sich alles loszuwerden, was er loswerden wollte. Und also selbst, aber das kann natürlich nicht. Aber es wäre halt ein Tipp, das auch zu versuchen, wenn ihr jemanden begegnet, der wütend mit euch ist, das mal auf diese Weise zu versuchen, also mit Liebe das reinzulassen, das ist ein Akt der Liebe, das aufzunehmen und das ist Glückseligkeit, das ist reine Energie. Das ist ja damit, dass man es tut, man gibt natürlich Techniken, dass man es durchlässt und so, man muss mal alles, man kann es richtig aufnehmen und transformieren, eigentlich in reine Liebe und dem anderen ist dann die Gelegenheit, das auszudrücken. Aber das ist jetzt schon hohe Kunst, mehr oder weniger. Aber wenn man selbst wütend ist, dann würde ich schon die Möglichkeit in Betracht ziehen, das dann mit sich selbst in den Wald schreien gehen, nicht? Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder schon sagt, ich freue mich. Das wäre für mich das angebracht. Und aber aus dem Moment heraus, wenn es wirklich im Jetzt ist, im Moment geschieht, aber möglichst früh, dann ist es eigentlich ein ganz normaler energetischer Austausch. Das darf auch so sein. Auch das darf sein, wenn man achtsam und bewusst damit umgeht. Wenn das dann beide können natürlich. Wenn es nur einseitig ist, dann ist eh die Verantwortung des anderen, der hoffentlich auf sich schaut und sagt, okay, tschüss, lass dich mal schreien oder irgend so.
Also der Hintergrund bei mir war der, da ist schon ein sehr großes Vertrauen zu der Person. Und,
ja, dann war es ja noch Signal. Ne?
Ja.
Aber Sprachnachricht.
Ja. Okay. Nein, gewaltig. Wir haben irgendwie so ein Gefühl von, und jetzt im Nachgang irgendwie, anscheinend ist sie auch die richtige Person, wo ich das machen konnte. Und letzten Endes hat auch dazu noch eine Kommunikation danach dazugehört, wo dann auch alles dann wieder befriedet war. Vielleicht rührt die Frage jetzt auch mehr so dahin, in die Richtung, darf ich erlauben, auch mal wütend zu sein oder gut zu zeigen. So. Und,
ja.
Und natürlich ist es für mich auch schöner, das irgendwie nüchtern auszudrücken, wo ich halt irgendwie auf dem Weg bin und ich denke da einfach auch nur so an vielleicht die Art und Weise, wie ein Kind letzten Endes auch Wut lernt,
genau
so auszudrücken. Ja. Und ein Kind zeigt natürlich erstmal oder geht auch erstmal gut aus. Ja, und zeigt es halt. Und das gehört vielleicht auch zum Prozess, da einfach einen gesunden Umgang erst einmal zu entwickeln und zu kultivieren.
Genau. Ja. Das ist auch das Schöne, bei einem Kind sieht man das. Ehrlich ist was Schönes, wenn man es neutral betrachtet, ist ein schöner Ausdruck, wenn authentisch das da ist, dann ist das Lebenskraft, die sich da zeigt und da sein darf.
Ja. Also das. Dann habe ich noch eine zweite Frage, weil ich habe halt irgendwie ein Entwicklungstrauma und dazu gehören zum Beispiel soziale Ängste. Also wenn ich mir einen Kontakt zumute, wo ich merke im Vorfeld, das löst mir so ein richtiges Unwohlsein aus und dann wird auch Schamgefühl kommt nach oben und ich schäme mich einfach nur. Und für mich ist so die Frage, kann, wenn ich nicht Situationen stelle, wo ich im Vorfeld irgendwie so ein Gefühl für habe, ich komme da in mein Schamgefühl, macht es wirklich Sinn, sich dem zu stellen oder zu sagen, okay, das ist irgendwie, das ist einfach der Reiz, das ist einfach so hoch, dass ich da eher eine Retraumatisierung erfahre. Und deswegen habe ich so ein Gefühl darüber, sagen wir, wenn ich jetzt eine Situation nutze, um vielleicht etwas dann auch zu befreien und vielleicht mit einer positiven Haltung reingehe und ich mich bemühe und irgendwie dann die Geschichte, so wie sie mir, wie sie vielleicht vorher war, umschreiben kann und es entsteht etwas Positives, dann macht es für mich Sinn. Aber wenn ich im Vorfeld irgendwie glaube, ja, ich gehe jetzt dahin, keine Ahnung, eine Verpflichtung, wo irgendwie die Eckpunkte nicht passen und ich gehe hin und ich weiß genau, und da komme ich in Schämen und ich gehe frustriert reich nach Hause, dann würde ich jetzt dann sagen, okay, letzten Endes so, selbst abzuwägen, was für einen Sinn macht und was nicht.
Sehe ich auch so. Mhm. Man muss sich nichts aussetzen, man muss nicht, wenn man es nicht kann in dem Moment, man muss nicht alles wegtherapieren, weil wenn es nicht kann, wäre es dann die Chance für die Traumatisierung. Aber es geht beides, so wie es halt geht. Mhm. Ja, also. Und beim Konfrontieren sehe ich es wichtig, dass man nicht sich hauptsächlich mit dem Gefühl konfrontiert. Also wenn ich jetzt die Scham nehme, das wäre dann so ein typisches Beispiel, dass ich mich nicht mit dem konfrontiere, was im Außen geschieht, sondern ich konfrontiere diesen Körper mit dem Außen. Dieser Organismus wird konfrontiert mit einer Situation. Aber das würde ich auch nie bewusst herbeiführen wollen, sondern eher, wenn es geschieht, ja, wenn es von selbst geschieht, das Leben, aus meiner Sicht ist das Leben auch nicht viel was anderes als eine permanente Familienaufstellung. Natürlich wird irgendwas aufgestellt, dass irgendeine Situation kreiert. ja, wenn du ja eingestoßen bist, also nicht, wenn du vorentscheiden kannst, geh da hin oder nicht, weil du weißt schon, dann würde ich gar nicht hingehen, logisch, eher die Richtung. Aber wenn es wirklich gespürt werden soll, also da ist ja dieses Vertrauen ins Leben, dass einem das schon die Situation anzeigt, die man sich bewusst anschauen kann, die geschehen aber dann von selbst, ja, nicht indem man hingeht und sagt, so, ich konfrontiere mich jetzt wie in der Konfrontationstherapie mit irgendwelchen stechenden Insekten oder sonst, sondern es passiert einfach, dann ist das Beste, sich mit diesen Gefühlen zu konfrontieren. Das heißt, ich konfrontiere diesen Organismus mit der Welt und mich selbst konfrontiere ich mit diesem Organismus. Also nicht das Bewusstsein konfrontiert sich mit der Welt, sondern das Bewusstsein konfrontiert sich mit den Gefühlen, die in diesem Organismus auftauchen, während er sich mit der Welt und der Situation konfrontiert. Das wäre so die Heilmethode von
diesem Organismus. Gut, also das setzt aber auch voraus, dass ich diese Bewusstheit
absolut
in der Situation habe und um den Fokus darauf zu richten.
Das ist richtig.
Und wenn es ums Unbewusste geht, oder dann, wenn da irgendwie so ein, zum Beispiel ein Einfrieren stattfindet,
drum, je bewusster man, im Prinzip reicht es schon aus, wenn man so einen gewissen Vorsatz hat, sollte mir das wieder mal passieren, dann kann schon versuchen, dass man dadurch diesen Anker setzt, im Bewusstsein, dass man sich dessen dann erinnert und bewusst wird und nicht ins Reagieren geht, ins Automatische, sondern innehält und wirklich spürt, was geschieht jetzt in dem Organismus. Was steigt da jetzt auf? Welches Gefühl, Schamgefühl oder whatever. Und dabei bleibt und es spürt, einfach wahrnimmt, einfach nur wahrnimmt. Und gar nicht interagiert mit dem Außen, sondern nur den Körper spürt. Diese Anker lässt sich schon setzen. Ich kenne es hauptsächlich aber eher schon aus einem Zustand, wo man permanent in einer Selbstbezeugung, in dieser Phase der Selbstbezeugung, die ist dann fast 24 Stunden, so rund um die Uhr.
Was wollt ihr jetzt damit noch unterstreichen?
Dass da leichter ist, also, wenn man von vornherein in der Selbstbezeugung bei dem Zustand bleibt.
Ja. Ich habe nur eine Frage ein. Nee, ich lasse mal jemand anderen. Herzlichen Dank.
Ja.
Ich habe gerade Angst und da komme ich.
Konfrontationstherapie.
Ja, das Thema, weil ich nicht so gerne anspreche und das reißt mich dann hoch, dann denke ich, jetzt ist der Moment. Und ich bin jetzt auch bei allem Kundalini und so weiter auch eher für Konkretes hier, weil das für mich oft sehr viel mit Spiritualität zu tun hat, aber in Verbindung auch mit dem, wozu ich hier bin, was ich zu klären habe. Und ein Wut war jetzt gerade da, das hat mich auch getriggert, obwohl ich auch sehe, dass die Wut auch dieses ganze Dasein ist. Und aber womit ich viel unterwegs bin, ist Schuld. Schuld und so ein Kreis, der sowohl aufbrillt und sagt, ich lasse mir das nicht gefallen, und dieselbe Energie zieht mich zurück und sagt, ich bin schuld. Und es ist, das äußert sich zum Beispiel in meinen Interaktionen, wenn jemand mir was sagt, kommt das oft bei mir an, als wäre es ein Vorwurf. Und dann werde ich so richtig wütend oder so richtig auf frech und auf den Punkt sitzen, nicht liebevoll und nicht achtsam und so weiter. Und weil das gründet bei mir so vom Gefühl her auch so eine ganz tiefe Verletzung, die da getriggert wurde. Aber das geht so schnell, dass ich gar nicht merke, was das ist. Mhm. Und damit bin ich schon ewig unterwegs. Ich habe jetzt eine 20-jährige Beziehung hinter mir, das mit 5-jähriger Scheidung und so weiter und so fort. Ganz davon abgesehen, wo meine 50% darin liegen, ohne Zweifel. Aber auch da bin ich andauernd damit konfrontiert, dass ich alles kann, was da ist. Und ich nehme das auch. Ich nehme das, damit kann man mich bekriegen. Ich kriege das nicht, das hält mich einfach vom weiteren Leben ab. Ich komme da nicht so richtig in meine Kraft.
Wow, nochmal fast das gleiche Thema, in gewisser Weise anders. Ich kenne das. Ich kenne selbst dieses Gefühl, aber ich kenne das.
Ja, und da bin ich ein bisschen so verzweifelt. Heute Morgen hatten wir eine Situation im Hotel, da habe ich die Tür zufallen lassen. Und dann hast du sie aufgefangen. Hätte sie erwischt. Und dann denke ich mir, wie unachtsam bin ich eigentlich unterwegs, dass mir sowas passiert. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und da habe ich dann schon wieder Schuld oder so. Und weiß nicht, wenn man Leute, die manipulieren, die haben es ziemlich einfach für mich. Ich werde dann richtig wütend und dann setze ich die auf den Punkt und dann kommen sie zu hinteren Tür rein und sagen zu mir, du hast aber auch ein bisschen daran Schuld. Und dann wickeln die mich immer wieder da rein. Weißt du, dann sage ich, ja, du hast recht, ich bin natürlich auch daran beteiligt und so weiter. Und das dann, ich bin nicht klar damit, dass das ist.
Da vermischen sich aber, für mich sehe ich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Sache mit der Schuld, wo ich ja auch die Sicht vertrete, dass Schuld in dem Sinn gar nicht so richtig gibt. Ja, wir sind alle unschuldig. Und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist Fehler zu machen. Und sich zu erlauben, Fehler zu machen, weil wir gleichzeitig alle Menschen sind, die Fehler machen. Wo Fehler passieren. Überall, bei jedem. Absolut jedem. Auch hier, überall. Und das ist oft so, dass so ein gewisser, ich weiß nicht, an was das liegt, das habe ich früher auch bemerkt, ich war seinerzeit in der IT, wenn ich da oft bei einem Support angerufen habe, die haben solche Riesenprobleme gehabt, Fehler zu. Wird einmal alles abgelehnt, nee, ich weiß nicht. Oder wir sind nicht schuld, das muss bei Kunden nicht so sein. Und da geht es wieder um die Schuld. Als wäre Schuld und Fehler dasselbe. Das ist nicht. Fehler passieren, kann man sich auch erlauben. Und damit sein zu können, ja, habe ich was falsch gemacht. Und wenn ich es jetzt auf die Schuld übertrage, würde ich sagen, ja, meine Güte, war ich schuld. Und? Also in Frieden kommen mit der Schuld auch. Mir gefällt das Wort Schuld halt nicht. In Frieden kommen mit das Fehler passiert. So was. Wenn es jetzt andere vorwerfen, ja, dann kann man dem ganz anders dann begegnen. Mit diesem, ja, so was, habe ich was falsch gemacht. Darf ja sein.
Genau, das kann ich nicht.
Ja, das ist diese Selbstvergebung, dass man mit dem sein kann. Sich von selbst zu vergeben oder zu anzuerkennen, ja, ist fast, man kann fast das mit Humor sehen.
Ich bin der Knaller.
Ja.
Ich bin wirklich Knaller.
Ja, du bist ein Knallhart mit den anderen.
Nein, mit mir.
Ja.
Ich verzeih mir nicht. Natürlich genau. Auch nicht im Außen.
Genau.
Im Außen kann ich auch ganz schwierig verzeihen.
Ja, okay. Ja, da fängt es an. Genau. Das tust du nicht. Aber warum?
Also, weil ich ein Fehler bin.
Ich bin ein Fehler. Ja, das
ist doch krank.
Ja, aber wir sind alle ein Fehler. Es geht nicht darum zu sagen, es geht auf einer Seite natürlich auch immer, und es klingt spirituell und viel, viel schöner, wir sind alle in Wirklichkeit perfekt und wir sind alle was Besonderes, was wir auch sind. Aber das sind wir auch nur durch die Fehler auch. Ja, das gehört alles mit dazu. Und das anzuerkennen und darüber über sich selbst auch lachen können, ja, über die Fehler der anderen, den anderen nicht die Fehler vorwerfen, sondern darüber lachen, aber vor allem über die eigenen Fehler lachen können, das nimmt dann den anderen auch den Wind aus den Segeln. Ja, da kann dann keiner mehr kommen, weil im Prinzip kommt das Leben zu dir und sagt, du bist schuld, weil es dich triggert. Es kommt, um dich immer wieder an diesen Schmerz zu erinnern.
Ja, genau. Das nervt.
Ja, ja.
Die Kadenz wird immer kürzer.
Ja, genau.
Ihr seht das alle, ich nicht.
Ja, das ist, nein, damit das getriggert wird. Das ist der Sinn und Zweck. Alles, was wir erfahren, Es ist nicht so, dass wir uns davon befreien müssen, in dem Sinn, das zu fühlen, was zu fühlen ist, sondern all das geschieht, damit du dieses Gefühl spürst.
Welches
bist du schuldig zu sein?
Scheiße.
Und dich davon befreist, dass das was Schlechtes ist. Die Wertung.
Die Wertung kommt
schon. Richtig. Genau. Es geht nicht darum, das Schuldgefühl jetzt wegzubekommen, sondern ihm dieses Dämonische zu nehmen. Dieses, als wäre es schlecht, als wäre das falsch, als wäre irgendwas, als wäre überhaupt daran, dass man Fehler macht, irgendwas falsch. Man kann drüber lachen.
Das ist eklig.
Das ist es. Aber das ist jetzt der Prozess, wo du das Gefühl beschreiben kannst. Wie es ist, das eklig, das kommt schon mal hin.
Das ist eklig.
Ja, geh mal in das rein, in das eklige Gefühl. Fühle ich jetzt mal so richtig schuldig.
Wertlosigkeit runter. Mhm. In der Wertlosigkeit, gefangen mit all dem, was mich sonst noch macht, überhaupt keinen Sinn macht. Weißt du?
Ja, geh tief rein, geh mal tief rein. Spür mal, was diese Schuld, wie sich das anfühlt. Wo das sich spürst.
Ja. Da ist Angst, mich damit zu zeigen.
Ja, okay. Darf da sein, die Angst. Kann sich trotzdem zeigen. Ein geschützter Raum.
Sie verbaut mir die Energie zu meiner Lebensfreude. Zu dem kleinen Jungen in mir, der spielen will und der einfach nur glücklich ist, dass er im Leben ist. Es ist immer so was Ernstes dabei, so was sein zu wollen und anstatt also auch nach außen so anstatt ich habe das irgendwo verloren vor ewigen Zeiten. Den kleinen Marco hier.
Ja, aber der ist noch da.
Ja.
Der darf noch da sein.
Aber wahrscheinlich war ich immer gesagt bekommen, ja, ich spüre das so. Und die Schuld zugewiesen bekommen habe und ich habe sie genommen. Dann will ich sie nicht nehmen, dann bin ich aggressiv. Dann sage ich, nein, will ich nicht. Weißt du? Das machst du nicht mit mir. Du machst trotzdem mit mir. Ich lasse es zu und ich haue nach außen raus und dann haue ich auch nach außen und alles kaputt. Also auch Sachen, die ich nicht kaputt glauben soll. Also wie ich das lösen kann, das ist mir nicht klar.
Ja, du brauchst das nicht lösen, du musst nicht zulassen.
Was soll ich zulassen?
Alles, all diese Gefühle, ja, meine Schulter. Einfach zulassen. Oder lachen. Also auch über die lachen dann letztlich, die sagen, du bist schuld. Die haben ein Fehlkonzept. Das ist der Fehlkonzept. Das war so, du. Du bist du, mit allem was ist, da gibt es keine Schuld, da gibt es keine. Selbst der Fehler ist in Wirklichkeit nie ein Fehler. Das soll dann so sein. Selbst ein Fehler, alle Fehler, die geschehen, sollen auch genau so sein. Das ist ja nur die menschliche Wertung, dass man sagt, irgendwas wäre jetzt ein Fehler. Es soll genau so sein. Es wird alles benutzt aus dem Körper.
du darfst so sein, wie du bist, mit allen Fehlern und sonst was, aber eine Schuld gibt es da nicht. Wenn jemand sagt, du bist schuld,
dann hat sie gesagt, wir sind alle unschuldig. Das ist genau umgekehrt. Also wir sind alle schuld. Wir haben uns alle schuldig gemacht über das Leben an anderen Menschen oder so. Ich scheine da ganz fertig unterwegs zu sein.
Oder dem Begriff Schuld andere Wertigkeit zu geben, zu bewerten, sozusagen. Sicher gibt es Verantwortung. Verantwortung gibt es und die kann man auch übernehmen. Ja, es soll nicht jetzt heißen, ich mache einen Fehler, ich baue Scheiße oder so, dass ich das nicht wieder gut machen soll. Klar, Verantwortung gibt es, aber es ist keine Schuld in dem Sinne. Es ist nicht kein Verbrechen.
Aber ich spüre es. Ich spüre die Schuld.
Ja, weil sie dir so auferlegt wurde.
Und dann geht's, der Weg raus ist nur, die Schuld immer weiter zu spüren.
Ja, nee, der Weg raus ist, gleichzeitig die Schuld zwar wahrzunehmen, sich anzuschauen, wie das Gefühl ist, wie das schmeckt, was das mit einem macht, und darin zu verweilen, das ist schon ein Teil, um zu erkennen, dass eine Wertung damit verbunden ist, die einfach falsch ist. Also, die Wertung ist ein Fehler. Das ist jetzt ein Paradox. Ne? Aber es ist so.
Guck, das ist einer der Gründe, wieso ich eigentlich hier bin. Als ich dich auf YouTube gesehen habe, habe ich gesehen, dass du Zugang zu dem kleinen Edgar hast, der die ganze Zeit lacht und dann ist ja, das ist immer so ein bisschen so eine Lebensfreude dabei. Das ist nicht etwas Ernsthaftes dabei, aber gleichzeitig auch das Unernsthafte. Ich spiele ein bisschen damit und das zieht mich zu dir.
Ja, aber dieser kleine, du hast gesagt, der kleine Marco?
Ne? Ja, der kleine Marco. Ja.
Der ist in dir, der ist in jedem von uns, ist dieses kleine Kind. Das ist halt das, was gemeint war bei diesem, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Von Jesus. Ja. Da geht es eigentlich darum, dieses innere Kind in sich wiederzufinden. Mhm. Und das ist eigentlich ein Prozess, wie ich ihn erfahren habe, ist das quasi eigentlich aus meiner Sicht eher fast ein Post-Erwachungsprozess, der danach einsetzt, wo man diesem Kind erlaubt, erwachsen zu werden. Dass irgendwann einmal stehen blieb ist, sich nicht weiterentwickelt hat, entwickelt natürlich schon, aber wo dann dieser Switch zur Maske irgendwann stattgefunden hat, wo man mitspielt, damit man nicht bestraft wird, also eine Variante, ne? Und dann diese Maske lebt und letztlich sind dann eigentlich aus einem gewissen Blickwinkel sieht es so aus, als würden alle Erwachsenen eigentlich Kinder sein, die erwachsen spielen. Ja, diese Maske ist so der Erwachsene, wenn man sie aufsetzt und man spielt irgendeine Rolle im Beruf oder sogar in Beziehungen, sogar in der Elternschaft, ja, egal was, spielt man eine Rolle, erwachsen spielen. Aber in Wirklichkeit sind es alle noch die kleinen Kinder. Ja, mit einer Maske. Mhm. Und dieses Kind, dieses innere Kind dann wiederzufinden, ist dieser Prozess, ab dem man dann erwachsen, überhaupt erst erwachsen wird. Also später. Ja.
Und die wahre Spiritualität ist für mich jedenfalls das gelebte Mit, anstatt dass das andere und hier aus dieser Guru eben raus. Ja. Wie hat jemand gesagt, Spirit-Scheiß und so weiter. Spirit-Quatsch, ja. Also es ist nicht nur das, sondern auch das Integrierte am Leben sein.
Ja. Ja, aber das ist dieses innere Kind erlauben. Ja. Und da gehört dazu, sich alle Fehler zu erlauben, die Dummheit zu erlauben, verrückt sein zu erlauben, also alles, was da mal bewertet wurde. Weil stehen geblieben sind wir ja nicht, weil irgendwer gesagt hat, du bist so toll. Und irgendwer hat gesagt, du bist so kacke. Und dann sind wir stehen geblieben. Und da hat man dann die Dummheit bewertet, oder das Verrücktsein, oder das Blödeln, ja, das Lustigsein im Kasperl, oder egal was, oder irgendwas wurde bewertet, und dann hat das Ganze dann diese Entwicklung gestoppt. Und das muss man sich selbst wieder, da muss man dann, der Teil, der ja doch ein bisschen erwachsener ist, der muss diesem inneren Kind zu erlauben, schuldig zu sein, frech zu sein, lustig zu sein, verrückt zu sein, dumm zu sein. Ja, das war bei mir war die Dummheit mir zu erlauben. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Das alles zu erlauben und das alles zur Entfaltung zu bringen. Richtig zur Entfaltung zu bringen. im täglichen Leben wirklich das wieder, das Kindsein wieder, nicht permanent natürlich, aber das Kindsein wieder erlauben. Kindisch zu sein.
Ja. Ich verstehe es. Ich spüre die Schultern und dann trotzdem mache ich es anders. Ich sage, ja, okay, das ist jetzt da. Ich spüre das und gehe dann darüber hinaus und ja, fällt dann halt, ja.
Was damit sicher verbunden ist, ist dieser Schmerz, der sicher eine Art Trauma ist, wahrscheinlich bei dir mit dem Schuldig, weil hingewiesen wurde, dass da etwas geschieht, dass es eben negativ bewertet wird. Weil wenn ich bei einem Schuldig bin, ja, ich bin schuldig. Und man kann ja die Verantwortung, schuldig im Sinne von ich war's. Ja? Man kann ja die Verantwortung unternehmen, fühle mich aber dabei nicht schlecht.
Und dann sage ich zu dir so ein, wann machst du dir das?
Ja.
Das geht doch nicht. In meiner Welt geht das nicht. Ich bin verantwortlich dafür und brauche. Und dann wird dafür nicht hinstehen. Da kann ich nicht einfach sagen, hoch,
ja, alles nee, ja, ja, ja. Nee, verantwortlich ja. Und es wieder gut machen auch. Ja. Aber ich fühle mich nicht schlecht dabei. Das soll ich nicht. Verantwortlich, ja, genau.
Aber richtig,
richtig. Ja. Ich fühle mich nicht schlecht. Sondern eher, das ist wie ein Lerneffekt. Man wird vom Leben auf irgendwas hingewiesen, was man besser machen kann. Und das ist ein Lerneffekt. Aha, da sage ich ja danke. Ja. Und spüre auch von mir aus den Schmerz auch. Ich kenne das schon auch. Sich selbst schuldig, ja, da fällt bei ein. Das war mal früher so. Und da habe ich dann gemerkt, eigentlich. Und vielleicht ist das sogar das gleiche Gefühl, wenn du sagst, du fühlst dich dann schuldig und fühlst dich schlecht. Eigentlich habe ich einfach nur diesen Schmerzgefühl, der sich der zu fühlen war, wenn man irgendwas gemacht hat, was dann negative Konsequenzen hatte, das zu spüren. Aber nicht mit Schuld, sondern nur diesen Schmerz zu spüren, wirklich zu spüren, auch das so schwer zu beschreiben, weil es nicht so richtig wie ein Gefühl ist, aber es ist der Schmerz, dass man eben was gemacht hat, was zu etwas geführt hat, was dann selber schadet, sagen wir mal so vielleicht. Und daraus lernt man dann. Daraus lernt man dann aber nicht mit dem Kopf, sondern durch das Spüren lernt man es mit dem Körper. Und automatisch geschieht das dann nicht mehr.
Ich nehme es schon mal viel zu ernst, zu wichtig.
Wahrscheinlich.
Ja.
Auch als Gelegenheit sehen.
Ja, klar. Ich freue mich drauf. Ich bin jetzt 62 und Beruf liegt hinter mir, viele Sachen liegen hinter mir. Es wurde schon heute gesagt hier, auch diese ganze Identifikation mit Job und so weiter. Boah, was diese Kinder, die kleben einen wie ein Scheinlicher. Ist das den Scheiß nicht so richtig los? So, wenn man da rausgeht, dann denkt man, boah, damit bist du jetzt schon 40 Jahre unterwegs. Und dann genau, so. Und dann auch diese ganzen Schuldgeschichten und diese ganzen Familiengeschichten. Weißt du? Wenn ich so zu Hause dann mit meinen Eltern und meinen zwei Brüdern da sitze und dann. Dann hat es beides, weißt du? Es hat das. Vor 30 Jahren bin ich hier abgehauen jetzt sitze ich wieder am Tisch und der selbst erkennt und eigentlich hätte ich gar nicht weg muss, weißt du? So. Und da sind meine Wurzeln, weißt du? Da kommt auch diese Schuld her, weißt du? Boah, dann gucke ich rundherum und denke, ja, so funktionieren die alle hier.
Ja, aber da kannst du ja die differenzieren.
Ja, genau. Ja. Und da würde ich sie am liebsten alle mitnehmen und sagen, fühlt euch doch endlich mal, was ihr hier nicht anspricht. Weißt du, Sprachlosigkeit ohne Ende. Die Männer laufen alle weg. Zunächst beim ersten Gefühl, zack, sind sie zur Tür auf. Also da musst du ein bisschen rauchen oder ein bisschen drei Bier trinken gehen. Das ist so, boah. Das ist, ich weiß nicht, ich komme jetzt in die Emotionale rein. Also das ist genau das.
Schön.
dann der Kriegsdienst hat gesagt, das ist der schwarze Schaf, der vermissen will, der sie nicht mehr alle hat und was weiß ich. Wo es hinterherläuft und was auch. Das ist mir auch egal.
Das ist ja das. Ich würde sagen, immer zu 90% sind wir ja die quasi Schafe der Familie. Nehme ich an. Das ist so ein typisches Zeichen.
Bunte Schafe habe ich gestern gehört.
Bunte Schafe. Bunte Schafe. Ja, wer anderer wird. Ja, nee, das wäre.
Ja, ich nehme die Schuld und mach's trotzdem an. Freudvoller. Spielender.
Es geht wirklich so weit, dass man sogar die Schuld nehmen kann. Sogar, weil es wurscht ist. Also okay, ja. Dann, ich kann deine Schuld auch nehmen, wenn es mal.
Du wärst der Erste, gell? Ja. Das ist genau das, diese Leichtigkeit in dir. Du siehst das, siehst von mir um, nimmst zu dir. Und weiter geht's. Yes, noch mal schöner. Vor Jahren bin ich noch, wenn ich noch vorne, habe ich eine Woche nicht mit dir geredet, weißt du, weil ich ja sowas und nicht zum Aushalten mit mir. Ich habe da gelitten die ganze Woche. Und, ich, weißt du, und das wird immer weniger. Und jetzt kommt so ein bisschen.
Ja. Danke sehr.
Das ist die Umarmung. Guru.
Ja. Ich wollte mit dir über das Shiva Shakti sprechen. Also das göttlich Geistige und das Materielle. Also das, also in der Meditation oder so, dann gehe ich ja zum Geistigen. Also dann bin ich das Göttliche, bin ich dahin. Und dann gehe ich wieder ins Leben und bin dann die ganzen menschlichen Facette. So. Und das, wenn ich aber gleichzeitig weiß, dass das Geistige auch da ist, dann ist es leichter, dann ist es mehr spielerisch. So, wie du es eben beschrieben hast. Und manchmal, dann ist es aber auch so identifiziert, dass ich denke, ich komme da gar nicht wieder raus. So. Und meine Frage ist eigentlich irgendwie, du sagtest, diese Erleuchtung, die du erfahren hast, da warst du da ganz rein nur das Geistige. Und das wäre erstmal wichtig, wirklich nur das Geistige, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube, oder ich habe es falsch ausgedrückt. nee, das war schon sehr physisch.
Ja, okay.
Also das Geistige, das war die Vereinigung von Bewusstsein und der ganzen Materie, dem ganzen Universum. Also komplett das ganze Universum. Nicht nur das Universum, wie es jetzt ist, sondern in seiner ganzen Ewigkeit und Unendlichkeit. Das war schon sehr physisch. Und das Geistige dabei war eigentlich nur zu erkennen, dass das Universum selbst das Geistige ist. Also es gibt da überhaupt keinen Unterschied. Mhm. In dieser Erfahrung ist wirklich das Geistige, also Bewusstsein an sich, und das Physische, sagen wir das Universum an sich, eins, absolut eins. Ist das Universum selbst, das bewusst ist, aber nicht nur bewusst ist, sondern auch Bewusstsein ist. Also da gibt es überhaupt keine Trennung mehr zwischen manifest und unmanifest.
Also
du siehst
alles als Energie, oder?
Ja, jetzt schon auch prinzipiell, aber in dieser Erfahrung bist du diese Energie.
ist das ganze Universum. Ist wirklich das ganze Universum, aber da gehört nicht nur das dazu, was wir wahrnehmen, sondern wirklich, wortwörtlich, alle Galaxien, alles, also alles, was auf Millionen Lichtjahre entfernt ist, wenn man so will. Alles, absolut alles.
Und diese Erfahrung, die hattest du ja jetzt zwar so, oder weiß ich nicht, mit einmal, kann es auch sein, dass das so ein Prozess ist, so dass immer mal wieder so eine Erfahrung, oder dass dass man immer, man wird ja immer irgendwo bewusster.
So, ja, jein. Also bei mir war es schon so, es gab natürlich einen spirituellen Weg. Den halte ich auch für wichtig. Das ist das Lustige. Danach, nach dieser Erfahrung, sagt jeder, und ich war genauso, dass man sagt, alles, was man jemals macht hat, spirituell, hätte nicht so sein müssen, also hat nicht dazu geführt. Es war nicht ursächlich wichtig, der spirituelle Weg. Meistens ist er mit Vorstellungen verbunden, da haben wir wieder das Thema Vorstellung. Vorstellung ist da vorgestellt, vor dem, was ist. Das ist ja der Hinweis, den es da gibt, du sollst dir kein Bild machen, jetzt vom Göttlichen, wenn man es will. Da ist nicht gemeint, dass man kein Bild malen soll oder keine Statue, so ist das oft missverstanden worden. Man darf Gott nicht malen oder was weiß ich, sondern da ist damit gemeint, sich kein Bild zu machen, keine Vorstellungen darüber zu machen. Weil die Vorstellungen sind immer falsch. Immer. Waren bei mir genauso falsch. Und man hört die Erzählungen, auch was ich jetzt sage, erzeugt die Vorstellungen, die blöderweise dann quasi nicht wirklich so sind. Und nachher weiß man aber, wie es wirklich gemeint war. Also das alles, so ein spiritueller Weg, der gehört, das habe ich dann schon anhand der Beispiele anderer, dass man doch zu, was weiß ich, 90% aller, die so Erfahrung machen, haben halt jahrelang einen spirituellen Weg gehabt, auch wenn er nicht nötig war, oder scheinbar nicht nötig war. Und aus einer gewissen Sicht ist das ganze Leben eigentlich eine Vorbereitung. Ja? Also im Prinzip ist das ganze Leben der spirituelle Weg, der wirklich bei der Geburt beginnt, wenn man so will. Und alles, was man macht, gehört dazu. Der hat bei mir begonnen schon im Alter von 12 und passiert ist im Alter von 35, also eigentlich kann man sagen, mit das spirituelle Sachen, Übungen etc. und Erfahrungen über 23 Jahre verteilt immer wieder da waren, mal mehr, mal weniger. Phasen ging, da war dann mehr Familiengründung oder Beziehungen oder Jobs, Firmengründungen, solche Sachen wichtiger. Auch das gehört aber alles dazu. Und also hat man schon einen Weg. Und auf dem Weg ist scheinbar so eine Phase, wo man bewusster wird in gewisser Art und Weise und auch Einblicke hat, dass irgendwie sich etwas öffnet, wie als würde man durch ein Schlüsselloch schauen oder als würde man durch Fenster gucken. Aber diese Erfahrung selbst, die ist dann wirklich anders. Man hat zwar vorher schon öfter das Gefühl, ah, das ist es, jetzt ist wieder weg. Aber das ist es nicht ganz. Das ist nur ein Blick durch Schlüsselloch, kann man sagen. So. Wenn es dann wirklich ist, ist es wirklich halt ganz was anderes.
Keine Vorstellung haben und ich kann nichts dafür tun.
Genau.
Einfach weiterleben.
Ja und nein.
Ja und nein.
Einerseits bist du es ja schon.
Ja.
Du bist es schon. Jeder von uns ist es schon. Jetzt, hier und jetzt. Ist egal, auch wenn davor die Vorstellung ist, und das ist ja auch wieder nur eine Vorstellung, die man halt sehr glauben, dieser Mensch und Organismus, die sein und sonst nichts, ja, das wäre auch so eine Vorstellung, die vorgestellt ist. Auch wenn das ist, bist du es ja trotzdem. Ja? Auch wenn du nie, wenn du noch niemals in dem Leben durch ein Schlüsselloch schauen würdest, oder es nie geschehen würde, bist du es trotzdem. Es ändert nichts. Und das ist eigentlich die Essenz, das ist eigentlich die frohe Botschaft. Ja? Du kannst das gar nicht sein. Du bist das auch jetzt, in diesem Augenblick. Und selbst Verstand, Ego, selbst Vorstellungen gehören dazu. Also auch wenn ich da jetzt was davor stelle, gehört diese Blume auch dazu. Das ist die Vorstellung selbst auch wiederum für sich selbst eine Blume, die irgendwie blüht. Und das darf alles sein. Also das ändert nichts so komplex. Und auf der anderen Seite, jetzt könnte man sagen, okay, einfach das Leben leben, so wie du es gesagt hast. Ja, wenn es zufrieden macht, wenn es das Leben freudvoll ist, spricht da sowieso überhaupt nichts dagegen.
Ja, schon wie du gestern so erzählt hast, mit der Freude gehen.
Also richtig, mit der Freude gehen, und es muss nicht an ein Ziel kommen. Es geht ja gar nicht so darum, ein Ziel zu erreichen, es geht um den Weg, den man geht. Und darum empfehle ich auch, wenn man auf der spirituellen Suche ist, dass man einen Weg wählt, der einen Freude macht, während man ihn geht. Das heißt, wo während des Weges immer wieder Momente sind, entweder der Einsicht, das Interessante ist, das, oder freudvolle Momente, also wo der Weg selber was hergibt, wo man was davon hat, egal ob man ankommt oder nicht. Und das hat schon einen Sinn, so einen spirituellen Weg zu gehen. Ich sage oft das Beispiel, gibt es so diesen Spruch, alle Wege führen nach Rom, und da sage ich immer gern, alle Wege geschehen in Rom. Ja? Mhm. Alle Wege geschehen ja schon in Rom, wir sind schon dort. Ja? Der spirituelle Weg geschieht auch schon in dem. Ja? Also geht es wirklich einfach nur darum, halt einen schönen Weg zu gehen, der für einen passend ist, und da gibt es ja so viele. Ob man ankommt oder nicht, aus meiner Sicht ist man ja schon dort, ist egal, sozusagen. Es ist sogar so, dass Rom selbst den Weg geht. Also nicht nur alle Wege geschehen in Rom, sondern Rom ist auch der Gehende. Und ob es dann irgendwann Block macht und es zeigt sich, ja, das ist ja eher, dass nicht was dazukommt, sondern der Flyer fällt weg. Der Schleier fällt einfach ab und es ist die klare Sicht auf alles, was bin ich. Das fällt einfach ab, die Hypnose fällt weg. Das ist eher so, da kommt nichts dazu, sondern die Hypnose, in der man drinnen steckt, und auch die macht Sinn, das Universum will sich so erfahren. Das Universum will sich als Tennisspieler erfahren, als Arzt, als Maurer, egal was. Das sind Erfahrungen, wie das Universum macht, diese menschlichen Erfahrungen, wie das Universum macht. Dazu gehört auch diese Verblendung und diese Hypnose. Auch das ist wertvoll, sozusagen. Mhm. Ja? Meist ist nur, so wie der dem Spruch eben, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Wenn es dann wirklich so darum geht, ums Letztendliche, dass man in eine Situation kommt, wo man sagt, jetzt will ich es wirklich wissen. Ja? Dann kann das was Positives sein, sozusagen. Aber es ist nicht so, dass das sein muss.
Wenn das dann nochmal Leid kommt, meinst du?
Wenn Leid kommt und man eben nicht mehr ein freudvolles Leben lebt. Oder bei mir war es eher andersrum. Ich habe alle Freuden mehr oder weniger genossen. Und es hat sich dann die Frage aufgetan, und was jetzt? Mhm. Weil das kommt halt schon dazu, die weltlichen Freuden, die befriedigen die wirklich endgültig und tief. Und wenn man an den Punkt kommt, das zu erkennen, dass egal was da ist, ob das jetzt materielle Dinge sind, ob das Autos sind, ob das Geld ist, ob das ein toller Job ist, Beziehungen sind, Kinder, egal was, ja, letztlich die endgültige Befriedigung im Sinne des wahrsten Sinn des Wortes, Friede, kommt nicht von außen, kommt nicht durch irgendwelche Umstände, kommt nicht von der Welt. Niemals kann ein Partner einen endgültig zufrieden machen. Das sind Illusionen, wo man einem Partner eine Bürde aufbürdet, die er nie erfüllen kann. Das kommt nur aus einem Selbst. Also wirklich sich selbst zu finden, und das beginnt hier beim Körperlichen auch, und bei sich, beim eigenen Herz, ist der einzige Weg, wirklich diesen eigentlichen Frieden zu finden, der wir schon sind und der bedingungslos ist. Der absolut bedingungslos ist, der braucht nichts, der braucht überhaupt nichts von außen. Ja, der braucht nicht einmal bestimmte Umstände. Dieser Friede ist so sehr immer da, dass er übersehen wird. Aber er ist da, er ist immer schon da.
Und so als immer wieder hinzuschauen, ist er da? Ja, so, das, oder?
Kann einen Sinn machen. Es ist ja sogar, der ist ja auch da, wenn man nicht sieht. Und da wird er dann so richtig wertvoll, wenn im Außen scheinbar Unfrieden ist. Auch im Unfrieden ist der Friede. Ja, der Friede, der nur im Friede ist, ist der einfache Friede.
Nee, ich meine jetzt auch im Unfrieden, ja, genau. In unfriedlichen Situationen hinzuschauen, ist der Frieden da?
Ja, genau. Das macht sicher Sinn. Wenn man den mal erfahren hat und geschmeckt hat, dann ist ja schon via Meditationshilfe, kann man sich immer wieder diesen Frieden herholen.
Ja.
Genauso wie die Stille oder genauso wie den inneren Ton, von dem wir hatten. Also es gibt so Ewigkeiten, die immer da sind, oder das Bewusstsein, ich bin. Egal was das für einen ist, da ist alles dasselbe, nur andere Formen davon.
Das kann sie holen als Meditationshilfe, da immer wieder hinzuschauen. Das bringt einem näher dorthin. Und ich denke schon, dass das einer der spirituellen Wege dann auch ist, wo man dem näher kommt, dass es dann irgendwann so block macht, dass es komplett wegfällt. Der ganze Scheiß.
Kann sie ja selber nicht wegziehen.
Nee, das geht nicht. Das ist Gnade. Das komplette Wegziehen ist Gnade. Den Frieden, all das kann man dazwischen schon spüren und wahrnehmen. Frieden, der Stille, ich bin gefühlt, all diese Dinge, oder ich bin nichts, oder das Nichts, oder alles scheint schon gut, aber es sind so die Schlüssellöcher, wo man das schon spürt. Und eigentlich merkt man, dass man dem dann schon nahe ist. Also wäre es im anderen Raum, jetzt ist nur da vielleicht ein Schleier oder eine Mauer dazwischen, man spürt schon. Ne? Es ist schon da, man ist schon, ne? und irgendwann geht es weg.
Ja, das habe ich, die Schlüssellöcher. Ja. Ist da. Aber ich kann halt immer gucken, ist noch da oder ist
es da. Das ist dann eine gute Übung, weil damit bleibst du dem nahe. Und irgendwann kannst du es abmachen und für dich ändert sich nichts. Das, was du wirklich bist, das Bewusstsein, das du jetzt bist, das ändert sich nichts. Das bist du jetzt schon.
Ja, das ist egal, ob ich es merke oder nicht.
Völlig. Im Gegenteil, der Teil ist höchstens amüsiert darüber.
Ja.
Weil dann nichts Schlimmes passiert. Nie.
Nee. Und alles das eine ist, dann kann nichts Schlimmes passieren.
Kann nicht. Ja, ist so.
Und zwar ist das eine Geschichte, ist das eine Art Morgenrunde für einen Schüler. Und zwar, wenn ein Vollerwachter sagt, dass seine Schüler ihm ins Herz eingeschrieben sind und er sie so lange im Herzen trägt, bis sie selber den Erwachungsprozess durchlaufen haben und dass er sie im Sterbeprozess begleiten wird und versuchen wird, energetisch da so einzuwirken, dass sie auf eine andere Ebene kommen, in der eine weitere Reifung stattfinden kann. Ist das eine Geschichte oder ist das tatsächlich möglich innerhalb einer spirituellen Gemeinschaft, wo es einen voll erwachten Meister gibt, oder ist das eben eine Geschichte?
Ja, sagen wir mal so, es ist ja einerseits einmal eine Geschichte, wenn man daraus eine Geschichte auch macht, aber eine Geschichte. Und jetzt geht es darum, inwieweit sie einen wahren Kern hat. Ja. Für mich klingt es schon eher wie eine Geschichte, die so eine gewisse Art von Verklärung geschieht. Wenn man den eigentlichen Meister hernimmt, also nur, sie ist nur dann wahr, wenn man den eigentlichen Meister meint. Und der eigentliche Meister ist immer das Leben selbst. Also alles, was ist. Nur der befreit. Alles, was so Guru und so ist, ist höchstens eine Art Stellvertreter. Sprachrohr für den eigentlichen Meister. Da ist ja kein... Das wäre sogar, aus meiner Sicht, sogar eine Verklärung des Gurus selbst, wenn er es glaubt, dafür verantwortlich sein. Aber wenn man, wie gesagt, den eigentlichen Meister sieht, dann ist es das Leben selbst. Und das ist so. Aber das ist immer so und das schließt alle Menschen ein. Nicht nur jetzt die sogenannten eigenen Schüler. Da wird kein Unterschied gemacht. Es wird ja in dem Bewusstseinszustand, ganz ehrlich, nicht wirklich ein Unterschied auch gemacht dann zwischen eigenen Kindern und anderen Kindern. Das ist alles eins. Alles. Und alle stehen einem näher als zuvor die Nächsten nahegestanden sind. Das betrifft dann auch alles. Das betrifft die ganze Menschheit.
Aber gibt es diesen Moment, wo überhaupt eingegriffen werden kann? Weil was sollte sich denn gewendet werden im Sterbeprozess, wenn da eh nur Leerheit ist und alles noch
so? Diese Möglichkeit eines friedvollen Sterbeprozesses und eines sanften, friedvollen Hinübergleitens gibt es schon. Und das hat schon einen gewissen Wert. Das ja, absolut. Und da ist es auch so. Da ist es so, also ich sage das jetzt so, ist es, diese Figur, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Figur hier von der, die kenne ich am besten. Aber daraus kann ich ableiten, weil ich natürlich auch Gespräche mit anderen immer viel hatte, mit Gleichen und auch die Geschichten kenne, die da erzählt werden. Dann kann ich es dann nachvollziehen, wie solche Geschichten entstehen. Ich weiß auch, dass diese Figur einigen Menschen in Träumen erscheint. Zum Beispiel. Und wirkt. Es ist auch diese Figur erscheint noch nach wie vor Menschen in Träumen oder auf andere Art und Weise, auf Visionen und so. Das ist nur ein ist auch nur ein Stellvertreter. Ja, das, man könnte sagen, Verkünder, früher hat man gesagt, Prophet. Das, was ich wirklich bin, das, was diese Figur wirklich ist, gewesen, hochkommen, das ist alles dasselbe. Das ist der Meister. Das hat mit dieser Figur in dem Sinn gar nichts zu tun. Und das, was in einem Sterbeprozess dann hilft, das kann durchaus sein, dass ich dann erscheine. Aber das bin nicht ich in dem Sinn, dass das der Körper oder so. Da gibt es keine Person mehr, die jetzt das ist. Sondern das ist das Ganze an sich. Und das kann erscheinen als Ramana, das kann erscheinen als Osho, das kann erscheinen als Jesus. Also es kann sich auch all diese schon scheinbar Verstorbenen hernehmen und als diese erscheinen. Und das kann auch irgendwann als Edgar erscheinen, in einem Sterbeprozess von mir oder sonst was. Und das sieht alle Menschen als. Ja. Und natürlich, ja, natürlich wird die Ramana-Figur dann verwendet beim Ramana seine Anhänger. Weil die anderen kennen ihn ja nicht einmal. Da erscheint dann irgendein alter Mann beim Sterbeprozess. Was willst du von mir? Das macht nur Sinn bei Ramana-Schülern. Logisch. Also erscheint dann das, ich nenne es ja gern Gott, als Ramana im Sterbeprozess und hilft einem rüber. Ja, und einem anderen erscheint Jesus und einem dritten erscheint Mohammed und einem vierten Buddha und irgendwem erscheint Lause und vielleicht erscheint irgendwann irgend so eine Edgar-Figur. Das bin auch nicht ich. Also ich bin ja im bewussten Tiefschlaf, also ich schlafe, ich bin auf gewisse Weise bewusst im Tiefschlaf und ich habe auch ganz andere Art von Träumen, da weiß ich nichts von Edgar. Ich träume von völlig anderen Leben, wenn ich nur nachträume. Von ganzen Lebensgeschichten, von die ich auch bin. Ja? Und weiß aber in der Zeit überhaupt nichts von Edgar. Also dieser Bezug zu Edgar, der wäre dann nur in euren Köpfen, aber der wäre nicht real. Aber dieser Bezug würde verwendet werden als Stellvertreter zum Beispiel. Und das ist diese Geschichte. Aber das ist kein Tun, wenn der Edgar das jetzt beschließt, da wäre jetzt der Edgar noch sehr identifiziert mit Edgar, oder ich noch sehr mit Edgar identifiziert, wenn ich sage, ich erscheine dann zum Beispiel bei den hälften Menschen mit Sterbeprozessen. Nee, das mache ich, das macht das Ganze an sich, und wenn es sich dann dieser Figur Edgar bedient, weil es nützlich ist, dann geschieht so. Das darf schon so sein. So funktioniert Spiritualität, so funktioniert das Heilige, so manifestiert es sich. Es benutzt all das. Das ist nicht negativ im Sinne von, ist ja nur Illusion. Das ist alles nur Illusion. Aber es ist nicht Illusion im Sinne, ach, ist ja nur Illusion, sondern es ist einfach dieser eine Traum, der da ist. Das Universum, das von sich selbst träumt, sich selbst erträumt. Das ist der große Traum und das ist alles, was wir haben. Und das dürfen wir genießen und da dürfen wir sein und lebensbejahend sein. Ja, es ist nichts Negatives. Aber da wird alles benutzt, wie es halt gerade gebraucht wird. Und das ist nicht das Mitgefühl, ein persönliches Mitgefühl. Ach nicht, man sorgt sich so um seine Schüler. Nee, das wäre eine komische Sorge, weil ich weiß ja, dass ihr in Wirklichkeit schon alle das seid. Ja, da sitzt Gott vor mir. Unendlich nett, ich werde jetzt sehen. und wie sich Gott in euch befreit, ja, da werde ich benutzt als Puppe, als dieser Organismus, der halt irgendwas von sich gibt. Aber in Wirklichkeit spricht das Feld, das Bewusstseinsfeld, das wir da gemeinsam haben, das spricht da durch mich zu euch selbst. Aber mehr ist es nicht. Und da ist natürlich ein Mitgefühl Gottes zu sich selbst, könnte man sagen. So. Aber es ist eher eine Art Spiel, ein kosmisches Spiel, wo es darum geht, weil es gibt ja nur das eine. Es gibt nur das eine, es gibt kein zweites. Es ist schon alles das eine. Es hat ja niemanden zu spielen. Außer sich unendlich zu teilen und dann so zu tun, als wären wir viele. Und das ist das Spiel, wie es gespielt werden will. Und das hat ja auch einen Sinn und eine Regel, dieses Spiel. Die Hauptregel ist Liebe. Begegnung, Liebe, das geht's. Das ist eines der Hauptspiele. Ja, es gibt zwar ein paar pervertierte Spiele für diejenigen, die zu wenig Liebe bekommen haben, die spielen dann Krieg und wollen sich was holen durch Zwang und was muss ich glauben, das befriedigt sie dann, aber es wird sowieso auch nicht befriedigt, weil es wird nie genug sein. Genug kann es nur hier sein, weil es ist schon genug. Aber dieses Genug wird übersehen und dadurch wird dann ein Substitut genommen und was immer das ist, Beziehung, Geld, Macht, Länder, whatever. Unterdrückung, das ist dann das Spiel auf einer halt niederen Ebene. Aber auch die streben zum Licht. Auch die sind schon das Licht. Wissen sie es halt noch nicht. Das ist das Spiel. Nichts anderes geht. Und in Wirklichkeit haben wir schon alle ist schon gewonnen, weil es gibt kein Verlieren. Ja, wir sind schon das eine, mehr geht nicht, weniger geht auch nicht. Also, es geht um nichts. Aus absolutes Sicht. Und individuell geht es natürlich um die Befreiung. Das, natürlich ist das eine Erfahrung, die man dann nicht missen würde wollen. Mhm. Ja, zu erfahren, ja, ich bin dieser Ozean, ich bin nicht nur der Tropfen.
Ja, dann nochmal konkret kindlicher nachgefragt. Du würdest jetzt hier oder sitzt jetzt hier und jetzt wäre jemand, der würde hier vor dir sterben. Könntest du jetzt in deiner jetzigen Person Edgar da dann was machen?
Wahrscheinlich, ja.
Das dann schon.
Also können ist gar nicht so das Thema, sondern das Wollen. Und auch das Wollen wäre dann auch da, ja.
Das aber heißt, das ist energetisch dann einzugreifen. Da energetisch einzugreifen.
Ist kein Eingriff. Ist eine Entspannung. Helfen zu entspannen, helfen loszulassen. Es geht ja nicht darum, jemanden zu retten, ins Leben hinein, sondern zu retten ins... entspannen, loslassen und hinübergleiten, ja. Diese Motivation hätte ich mal, ja, das schon.
Würdest du dann auch wahrnehmen oder sehen, wo diese Form oder was jetzt auch eben immer den Leib verlässt, wo das dann mal so laienhaft jetzt hinwandert oder so?
In dem Sinn gibt es da kein Wo. Ich nehme da immer sehr gerne das Beispiel von der Suda, das war so meine letzte Tantra-Lehrerin damals, die war bei Osho so die Leiterin der ganzen Tantra-Abteilung, die es da so gegeben hat. Die ist irgendwann verstorben vor ein paar Jahren. Und die hat das so, weil es gibt so viele, haben das ausgedrückt, Ramana glaube ich auch so ähnlich, wo soll ich hingehen, ich glaube sogar von ihm stammt ganz stark dieser Spruch, wo soll ich hingehen, ich bin ja nur hier. Ja, und das ist auch richtig so. Also man geht da nirgendwo hin. Aber sie hat es noch schöner ausgedrückt, also vielen Meistern wird so nachgesagt, sie haben ihren Körper verlassen, ne? Oder Ramana hätte seinen Körper verlassen, na, wohin, ne? Sie hat es schön gesagt, mein Körper verlässt mich. Und das ist das, was auch bei mir zum Beispiel beim Tiefschlaf jede Nacht ist, was passiert ist eigentlich nur, dass die ganze Welt verschwindet. Aber ich gehe nirgendwo hin. Die Welt verschwindet. Und so ist er beim Tod sozusagen. Es wäre nicht so, dass da irgendwo was drinnen ist, was irgendwo hingeht. Die Wirklichkeit ist ja so, du steckst da nicht in deinem Körper, sondern dein Körper steckt in dir. Ja, du bist das Ganze. Und der Körper, du hast halt dieses Gewahrsein da auf dem Körper, weil du bist, das so verknüpft bist. Aber du steckst da nicht drinnen. Ja, sondern das ist eher so. Dein Körper steckt in dem Ganzen, ja? Du bist dieses Ganze und dein Körper steckt in dir und dann verschwindet es für dich, aber du bleibst. Also es geht nicht darum, denjenigen aus dem Körper rauszubegleiten, sondern zu sich selbst, wo dann der Körper verschwinden darf, wo die Welt verschwinden darf. Und sich da rein zu erspannen in dieses Gefühl der Ewigkeit, die dann wartet, die immer schon da ist, zeitlos eigentlich. Das ist eine Form einfach der Entspannung, sich in dem rein zu entspannen, zu vertrauen und diesen Prozess anzunehmen, sich nicht dagegen zu wehren, weil wie bei der Kundalini würde das dagegen wehren erst den Schmerz verursachen.
Du bist dabei, zu schauen, wie der Körper sich ablöst.
Nicht der Körper sich ablöst. Für mich nicht.
Ja, ja.
Aber für denjenigen mehr oder weniger loszulassen, den Körper loszulassen.
Und du bist da und...
Würde nur diesen Prozess unterstützen. Die Sicherheit geben, das Vertrauen geben, sich zu entspannen, sich hinzugeben, diesen Loslasseprozess. Und in Erleuchtung geschieht nichts anderes. Selbe Prozess. Nur, dass der Körper halt beim physischen Tod wirklich zurückbleibt, als leere Hülle quasi. Und dann zerfällt halt in seine Bestandteile in dieser Zeit.
Sorry, aber was ich dir immer merke, so, dass die Identifikation ist so stark, weil du sagst ja auch doch, also was du vorhin gesagt hast, das hat mich jetzt richtig, das hat das richtig eingeschlagen, dass nicht ich in dem Körper bin, sondern der Körper in mir, ja, aber trotzdem, wenn dann wieder so eine Hülle zurückbleibt, dann ist wieder so diese Identifikation oder dieses Bild oder die Vorstellung da, dass dann die Hülle, in der was gesteckt ist. Also so,
also ja, was drinsteckt ist, ist die Lebensenergie.
Weil man immer wieder, oder auch wenn du sagst, so in dir, wenn du fühlst, oder wie Freude oder so, man denkt immer, also ich habe das jetzt immer gedacht, ja, oder ich merke gerade, wie die Vorstellung, wie stark die ist, dass immer was drinsteckt, ja, in diesem Körper oder sowas, dass da was total,
ja, scheinbar, nicht? Man hat den Eindruck, weil da halt die Lebensenergie durchfließt durch den Körper und Bewusstsein. Ja. Aber es ist eher wie ein Durchfluss, muss man sich das vorstellen. Ja. Aber das ist eben diese Grenze von innen und außen. Ein kleines Kind, das ist ja, da beginnt dann das Ich, wenn dann irgendwann das Kind wahrnimmt, dass sie diese Blume nicht ist. Vor bis zu einem gewissen Grad ist da kein Unterschied.
Ja. Man hört, dann sagt man immer, ja, ich bin nicht der Körper und das weiß man auch alles und so, aber trotzdem ist diese Vorstellung so stark. Ja. Und lässt einen eigentlich nicht los.
Ja, ja, genau. Aber genau das ist es. Diese Identifikation, das ist die Hypnose.
Genau.
Ich hätte eine konkrete Frage. Hier geht es ja um Non-Dualität. Und hier wird nicht viel darüber gesprochen und jedenfalls du sagst nicht viel davon, dass es um die Ich-Auflösung geht. Es gibt non-duale Lehrer, die auch in eurem Umfeld, ich nenne mal den Namen, die Claudia Wilkow, die mir persönlich sehr am Herzen ist, die sehr weiter rausgeht. Da. Und der sagt, es gibt, sie sagt zum Beispiel, es gibt keine Erfahrungen, weil für eine Erfahrung muss es ein Ich geben. Gut, und ich kann das alles gut nachvollziehen, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dieses Essentielle, wo ich vorhin da saß, wo ich im Leben bin, wo ich, weiß nicht, Emotion bin, auf der anderen Seite soll ich nur so eine Art Projektionsfläche sein von dem Ganzen und mich gäbe es gar nicht und alles, es gäbe überhaupt keine Welt und es gäbe keine Vision. Und das fasziniert mich und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich verliere mich total in diesem ganzen Ding, weil ich dann gar nichts mehr auf die Straße bekomme. Irgendwie kannst du was dazu sagen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, mit dieser Identifikation mit dem Körper. Er sagt es jetzt nicht hier, ich bin nicht der Körper, sondern ich, der Körper ist. Ja. Ja. Was ist mit dieser Aussage? Es gibt keine Erfahrungen, weil es gibt ein, ich brauche ein Ich, um Erfahrungen.
Ja gut, die Aussage stelle ich in Frage. Okay, die Aussage, dass es kein Ich gibt, über das kann man alles reden. Aber dass Erfahrungen ein Ich brauchen, sehe ich nicht so. Meistens ja damit das persönliche Ich gemeint. Meistens ist ja gemeint, dass, wenn es das Ich nicht gibt, diese Idee, dass es ein Ich und Du gäbe.
Ja.
Du als, ja. Als wir, als, dass es viele Ichs gibt. Ja, das ist damit gemeint. Und das ist natürlich nicht so, sondern aus meiner Sicht, ich würde so sagen, ich würde so beschreiben, in uns steckt allen, in uns, ja, nicht wirklich in uns, aber das, was man sich identifiziert, ist alles dieselbe Ich-Funktion. Ist alles dasselbe Ich. Ein Ich. Ja, und das ist eigentlich ein Echo dieses Ich-Bin-Gefühls, dieses Seinsgefühls. Das Problem ist das, dass das, was wir wirklich sind, und da gehen wir jetzt wirklich in einen Bereich, was für den Verstand sehr schwer zu verstehen ist, ein so ein großes sowohl als auch ist. Ja? Nämlich sowohl sein als auch nicht sein. Ja? Sowohl alles als auch nichts. Ja? Mhm. Das klingt wie so ein Widerspruch, ist aber in Wirklichkeit einfach nur paradox. Und das, was ist, diese Medaille hat zwei Seiten und die eine Seite ist die Seite des Seins und die andere die Seite des Nichtseins. Ja. Und wenn jetzt der Shakespeare irgendeiner seiner Figuren fragen hat lassen, sein oder nicht sein, dann ist das die falsche Frage. Weil es ist und. Es ist nicht oder, sondern es ist und, sein und nicht sein. Und das ist auch eine dieser Paradoxen, also in dieser, ja, sagen wir mal, Erleuchtungserfahrung, lösen sich diese Paradoxe auf, im Sinne, dass da überhaupt kein Widerspruch ist. Das ist wirklich so ein sowohl als auch. Das ist so ein sowohl als auch. Ich sage auch oft gerne, in Wirklichkeit ist das Ganze der Traum des Nichts, wie es wäre, etwas zu sein. Nämlich ein Universum. Ja, da gehen wir aber jetzt schon auf eine sehr hohe Ebene. Das ist so die letzte Dualität, wenn man will. Zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Alles und Nichts, zwischen Ich und Nicht-Ich. Zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Im Buddhismus sagt man Richtungen, die das Selbst ja, anbeten oder als Wahrheit sehen und andere das Nicht-Selbst. Ja, da gibt es richtige Spaltungen, wie in allen Religionen fast Spaltungen sind. Diese Spaltungen ergeben sich durch den menschlichen Verstand, der ein Entweder-Oder braucht. Ja, der sagt, ja was jetzt? Alles oder nichts? Selbst oder nicht selbst? Ich oder nicht ich? Ja, der Verstand kann nur in Entweder-Oder denken. Der ist halt ein logischer Computer, der 0 und 1 denken. Der kennt keine Quantenzustände.
Jetzt geht es ja um die Auflösung dessen. Bist du da? Was? Bist du da drüber? Bist du im Non-Dual?
Ja, ja.
Du wertest nicht.
Das hat mit Werten nichts zu tun.
Doch, also Non-Dual ist ja schwarz oder weiß. Oder?
Nein. Unterscheiden. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen Werten und Unterscheiden. Unterscheiden ist schon möglich. Die 0 und 1 kann man weiterhin erkennen. Aber man weiß, man ist beides. Zugleich, sowohl als auch. Und da kommt es dann jetzt da auf die Konditionierung eigentlich des Lehrers drauf an. In seiner Lehre zeigt sich das dann meist, ob man dann tendenziell mehr die eine Seite wählt, die des Seins sozusagen, und von Ich Bin spricht. Das fängt schon bei Moses an. Ja, der Begriff Jehova, das was er da erfahren hat, war einfach, das heißt nichts anderes, übersetzt als Ich Bin, der Ich Bin. Ja? Also hat er so eine Gotteserfahrung, hat die mehr die Ich Bin-Seite vertreten. Und dann gibt es mehr wie der Buddha, der mehr die Nichtigkeit, also Nirvana vertreten hat, die Auflösung des Nichtseins. Aber das ist dann eine Geschmacksfrage der Konditionierung des Organismus, welchen Weg er wählt, um auch verständlich zu sein. Oder welcher Weg von den Schülern verstanden wird, weil egal wie man sie ausdrückt, macht der Schüler dann tendenziell wieder mehr Entweder-Oder draus, weil es für den menschlichen Verstand schwer zu verstehen ist, dass es wirklich beides zugleich ist. Oder ich gehe eigentlich sogar darüber hinaus und sage, es ist weder das noch das. Es ist in Wirklichkeit in einem dritten Zustand, der als Sein oder als Nichtsein, als Manifest oder als Nichtmanifest erscheinen kann, je nachdem, wie man hinblickt. Und manchmal sage ich ja gern, das Universum oder das ist ein Wandelmonster, das erscheint dir so, wie du glaubst, dass es ist. Und manchmal erscheint es dir so, wie du nicht glaubst, wie es ist, wenn es deinen Glauben zerstören will. Oder deine Glaubenssätze auflösen will, je nach Wahl. Vorher wird es lang genau so erscheinen, wie du glaubst, was es ist, wird dir deinen Glauben bestätigen. Das ist das, was ist. In Wirklichkeit ist das alles ein, ja, ich sag's am liebsten so, der Traum des Nichts, wie es wäre, ein Universum zu sein. Und in einem Traum kann man jederzeit alles auch umdrehen. Das heißt, es ist eigentlich in einem dritten Zustand, von der Physik könnte man jetzt fast hernehmen, so einen Quantenzustand, ja, wo es in einem Schwebezustand ist zwischen Sein und Nichtmann. Es ist quasi die geschlossene Kiste, wer jetzt die Quantenphysik kennt, das ist die Schrödingers Katze, solange die Kiste nicht aufmacht ist. Sowohl lebendig als auch tot.
Die kleine Entspannung.
Genau. Und dann muss er sich quasi entscheiden, ne, in dem Augenblick, wo er hinschaut, und der hinschaut, ist da du. Und dann muss ich das Universum entscheiden. Bin ich jetzt der sagt, es gibt kein Ich, oder bin ich der sagt, wir sind alle das Ein und dasselbe Ich? Alles beschreibt das Gleiche. Alles beschreibt das Gleiche. Nur der Ausdruck ist anders. Nur der Ausdruck ist anders.
Das hilft mir da, die beiden Sachen gegeneinander zu sehen.
Die so als, wie sie ausschauen, als wäre. Mit dem Werner Ablass zum Beispiel, mit dem war ich ja sehr nahe, die Brüder haben sie gefunden und er hat es ganz anders geschrieben. Ja, und wir haben selber festgestellt, wir reden vom Gleichen, aber es ist voll interessant. Der Elmes beschreibt es so, dass man es so verstehen müsste, als würde man genau vom Opposite sprechen. Mhm. Ja, das ist so. Ah ja, geht noch.
Ich kann dir gar nicht mehr so folgen. Der Körper fühlt sich sterbend an. Es gibt einen Schmerz im Bauch, es gibt einen Schmerz im Solarplexus. Im Kopf bin ich total verkältet. Alles voll, die Nase ist voll. Und es ist gut da zu sein. So, mit dem anderen, was ist? Oft möchte ich, oder oft schließe ich die Augen, kommt dann so ein bisschen ein Widerspruch, ja, du musst doch jetzt die Welt schauen, du musst nicht die Augen schließen, vor was verschließt du die Augen? Und dann ist es wieder okay. Ja, ist schon alles.
Wenn Osho gesprochen hat, habe ich immer die Augen geschlossen und am liebsten bei diesen White Robes, wo Fox waren, mich hingelegt und nur so halb, wirken wie im Halbschlaf. Und das ist das Beste überhaupt. Kann man verstehen wollen. Denn dann kommt nur der Verstand dazwischen und will sich greifen.
Standesmäßige Frage mit der Non-Dualität und dem dualen Raum. Da bin ich jetzt schon eine Zeit lang mit. Ich würde jetzt einfach ganz gerne mal ein Bild beschreiben. In Form eines Satzes. Für mich erscheint es momentan so, als wenn sich das Leben aus der Non-Dualität in den dualen Raum hinein ergießt. wie das Licht sozusagen in seiner Klarheit sich dann in die Farben bricht. Und dadurch die Phänomene entstehen, die ja stets dual sind, in meiner menschlichen Form. Oder? Also ein Leben rein im non-dualen Raum, da lande ich dann im Nichts, wenn ich darüber nachdenke. Ja, das ist dann wie so eine absolute Gottes- oder Glückseligkeitserfahrung, in der ich ja aber nicht mehr Tätigkeit nachgehen kann. Also nicht meinen Esel füttern kann, damit er am nächsten Tag noch lebt und mich irgendwo hinträgt. Kann ich so damit gehen? Oder?
Ja, schon.
Danke. Und jetzt noch eine ganz profane Frage. Ja. Ich bin, also gehe seit einiger Zeit eher so mit dem tibetischen Buddhismus und die haben ja so eine 1-3-5er Aufgliederung, ja. Also in der Vereinfachtheit, ja, auch die 5 Schachteln. Und bisher, die Frage taucht immer wieder auf, auch wenn ich dann immer wieder erkenne, dass sie vielleicht gar nicht so bedeutend ist. Aber bei diesen 5 Schachteln fehlt mir immer dieses Solarplexus. Mhm. Ja? Was ist damit? Konnte mir noch keiner beantworten. Dieser Solarplexus, den ich so oft sozusagen in meinem System, der gerne geweitet werden möchte, ja, und Raum erfahren möchte, der kommt da einfach in dieser Leere nicht vor. Und ich bin bisher noch nicht aufgeschlossen.
Ja, das ist sogar im Indischen gar nicht so unähnlich. Da sind es 7 Chakren meist. Und da gibt es auch 2 Schulen, könnte man da sagen, was denn so, was das dritte Chakra betrifft. Die einen sehen es beim Nabel und die anderen beim Solarplexus. Ja. Und das ist interessanterweise so, dass die Yogen, umso yogischer die Schulen sind, sehen sie es mehr beim Nabel. Und da haben wir ja auch die Asiaten dann dabei, die da auch das Hara sehen. Mhm. Das, so, das Hara ist ja so wörtlich so zwischen zweiten und dritten oder zwischen zweiten und im Nabel mit einbeziehen. Und die Chandriker sehen mehr im Solarplexus. Die Yogis sind mehr beim Solarplexus, als wäre eine Blockade zwischen dritten und vierten Chakra. Aber ich sehe es auch, ich sehe es nicht so. Für mich ist der Solarplexus, für mich ist richtig eindeutig. Das dritte Chakra ist, einem Feuerelement zugeordnet und da haben wir auch Solar, Licht. Ja.
Also du ziehst den Bauch in den Solarplexus drin sozusagen. Also der, nicht, du ziehst es nicht, aber du definierst es so in dir.
Also früher habe ich schon so hochziehen. Und da habe ich auch über den Solarplexus natürlich hinaus. Aber Solarplexus ist für mich so richtig eindeutig auch dieses Kraftzentrum von Wille, von solchen Sachen. Natürlich auch von, in gewisser Weise von Ego. Ist natürlich auch, das sehe ich alles eher hier. Und es zeigt sich auch wirklich so, dass die tantrischen Schulen eher den Solarplexus da mitnehmen als Energiezentren und andere nicht. Im Prinzip ist Geschmacksfrage, wie es jeder bei sich fühlt. Das ist das, was ich dann meist sage. Wenn man es da fühlt, ist auch total okay, wenn wer das so fühlt. Also man darf so, man darf ja sagen, als wär, man kann ja auch ein Achtes dazugeben, aber das ist dann nicht mehr meine schöne Harmonie von die 8. Zahl, die Wiederholung des Ersten, ne, auf einer höheren Oktave ist und hat die 7 für mich eine Bedeutung. Aber wenn man es, wo man sieht, würde ich sagen, individuell. Das, wo man hinspürt. Ich würde es nicht einmal benennen. Ja? Diese ganzen Benennungen sind ja alles nur Konzepte, die was benennen, was zwar da ist, ja, aber es geht nicht darum, dass das Konzept, man sollte die Landkarte nicht mit dem wirklichen, was verwechseln mit dem Echten. Ne? Und das Echte ist das, was du fühlst. Ich fühle es genau so.
Ich fühle es im Solarplexus.
Ich glaube, jetzt sind wir in der Pause gelandet. Dann vielen Dank. Ja. Bis nachher. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Aber die Schulzeit und so. Halb 3.
2 Stunden. Jetzt.